Im Jahr 2019 haben die Buschbrände in Australien ein nie dagewesenes Ausmaß angenommen. Als ich über den Jahreswechsel 2019-2020 in Australien war, haben mich deshalb auch täglich Nachrichten von Daheimgebliebenen erreicht, ob es mir eh gut geht, ob ich eh nicht in der Nähe der Feuer bin und ob ich eh vorsichtig bin. Und um ehrlich zu sein, bis zum Ende der Great Ocean Road haben wir auf unserer Route mit dem Campervan auch eigentlich kaum etwas von den Buschbränden mitbekommen. Aber ausgerechnet dann, als wir aus der Natur in Richtung Stadt wollten zum ersten Mal, in dem Fall Melbourne, haben wir das erste Mal so richtig verstanden, okay, das ganze Land brennt wirklich. In der heutigen Folge von Schrittweise Weltreise geht es um den zweiten Teil unserer Campervan-Tour durch den Osten Australiens, um Melbourne, um Pinguine und um einige kleinere Zwischenstopps. Die stelle ich euch vor, also bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zu Schrittweise Weltreise, dem Podcast, der dich in nur 30 Minuten fit für dein nächstes Reiseziel macht. Da waren wir also schon knapp 2 Wochen mit unserem Campervan unterwegs, hatten gerade die Great Ocean Road hinter uns gelassen und unser Ziel war Melbourne. Wer übrigens das letzte Mal nicht dabei war und gerne Stories aus dem Outback, von der Eyre Peninsula und auch von der Great Ocean Road hören möchte, dann hört euch gerne die letzte Episode, also Episode 15 an. Da geht es um den ersten Teil unserer Route durch Ostaustralien. Da es, wie man sich vielleicht vorstellen kann, in Großstädten mit dem Campervan immer ein bisschen schwierig ist, entweder gibt es keine gut gelegenen Campingplätze oder sie sind überhaupt unfassbar überteuert, wollten wir noch eine Nacht außerhalb der Stadt verbringen, um dann erst am nächsten Morgen in die Stadt zu fahren. Also wir wollten uns quasi für diese eine Nacht noch ein bisschen Geld sparen. Am besten sollte es irgendwas am Meer sein und auf Google Maps haben wir dann einfach ein bisschen geschaut und da ist uns Queen's Cliff aufgefallen, das hat uns irgendwie angelacht. Dort gab es zumindest 2 Campingplätze, aus denen wir auswählen konnten. Wir waren auch schon relativ spät dran am Nachmittag, das ist dann immer für alle Camper unter euch, ihr wisst das, je später man da ist und man nicht reserviert hat, desto schwieriger ist es dann überhaupt noch einen Stellplatz zu bekommen. Und ja, entsprechend haben wir uns dann kurzerhand für Queen's Cliff entschieden. Das ist so südlich von Melbourne an der Küste auf so einer kleinen Halbinsel, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, je näher wir dann dieser Kleinstadt kamen, desto bewusster wurde uns, oha, die Buschbrände sind jetzt wohl nicht mehr weit weg. Denn zu der Zeit war es so, dass im Norden und Osten von Melbourne vor allem die sogenannten Gippsland Bushfires gewütet haben. Und obwohl da noch eine ordentliche Strecke eigentlich zwischen uns und diesen Feuern lag, war es plötzlich extrem neblig und überall extrem verraucht, sodass man eigentlich auch die untergehende Sonne nur noch als stecknadelgroßes, schummriges Licht am Himmel wahrgenommen hat. Also das war echt ein bisschen verrückt. Abgesehen von dieser schaurigen Stimmung muss ich jetzt aber auch ehrlich sagen, Queen's Cliff ist jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung, die ich an euch ausspreche, dass ihr dort unbedingt hinfahren müsst. Für uns war es einfach ein guter Zwischenstopp, um noch ein bisschen Geld zu sparen, bevor wir dann einen wirklich teuren innerstädtischen Campingplatz uns nehmen. Es gibt nämlich nicht besonders viel in Queen's Cliff zu sehen. Wir hatten aber das Glück, wie überall in Australien, einen öffentlichen Barbecue-Platz zu finden, also war zumindest unser Abendessen safe. Das ist nämlich schon ein Tipp, und zwar die Aussies, die lieben ihr Barbecue. Und deswegen gibt es auch in allen öffentlichen Parkanlagen, sei es jetzt an der Küste oder auch im Inland, gibt es öffentliche Barbecue-Plätze. Und die haben das relativ schlau gemacht. Dort stehen nämlich so in sich quasi abgeschlossene Gasgrills rum, die einfach nur mit so einem Druck auf einen Knopf angedreht werden und dann laufen diese Grills immer so für 10 Minuten und dann drehen sie sich von selber ab und dann musst du wieder drücken, damit es weitergeht. Und damit verhindern sie halt, dass die Leute überall ihre Holzkohlegriller hin zahn auf gut Österreichisch und dann mal gut hier alles befeuern, sich Spare Ribs machen und dann die glühende Kohle am besten noch irgendwo ausschütten und liegen lassen oder dass die Glut durch den Wind weggetragen wird und dann wieder neue Brände entstehen. Das heißt, da haben sie ganz gut mitgedacht und ja, die Einheimischen nutzen das auch wirklich. Also wir haben dann auch Familien gesehen, die offenbar in diesem Ort wohnen. Die hätten sicherlich auch in ihrem eigenen Garten grillen können, aber sie sind trotzdem gemeinsam so auf Picknick-Style mehr mehr oder weniger in den Park gekommen, haben ihr Zeug dort gegrillt, haben sich hingesetzt, dort gegessen und sind dann wieder gegangen. Und ja, also was die Einheimischen können, das können wir auch. Also haben wir uns dort mal gut Spare Ribs gemacht. Das ist auch ein bisschen, ja, war so ein bisschen unser Approach, um dann nicht überall in ein Restaurant zu gehen, weil im Restaurant zahlst du für, ich würde jetzt mal sagen, Hauptspeise und jeweils ein, zwei Bier pro Person sicherlich $50, $60, was jetzt umgerechnet 40, 45 Euro sind. Also das ist schon viel und insofern haben wir uns dann sehr gefreut, dass wir einen Barbecue-Platz gefunden haben. Und den gibt es aber eben nicht nur in Queenscliff, sondern das ist generell ein Ding in ganz Australien. Bereitet euch gut vor, Barbecue-Season startet ab dem Tag, wo ihr in Australien seid. Am nächsten Tag sind wir dann nach Melbourne rein, in der Hoffnung, dass es in der Stadt irgendwie besser wäre mit dem Rauch. Aber das war natürlich weit gefehlt. Denn wenn der Wind halt nun mal in eine Richtung bläst, dann bläst es halt auch den ganzen Rauch mit und auch Melbourne lag quasi in Windrichtung. Wir haben uns deshalb einen Tag lang durch Melbourne und den Smog geschleppt, bis wir dann am Ende des Tages wirklich entschieden haben, nein danke, wir fahren am nächsten Morgen weiter, weil auch wenn Melbourne an sich eine schöne Metropole ist und ich glaube auch eine sehr lebenswerte Stadt an sich, sie ist es definitiv nicht mit dem Rauch, der in den Augen brennt. Zwei Tipps möchte ich euch trotzdem für euren Melbourne-Aufenthalt geben, denn diese Orte waren es absolut wert, dass meine Augen getränt haben. Das eine ist der Stadtteil Fitzgerald. Ja, das klingt schon wie ein Hipster-Name. Es ist auch wirklich so ein bisschen der Hipster-Bezirk in Melbourne. Aber der hat eben sehr, sehr viele nette Cafés, Bars, Restaurants und Shops. Und speziell empfehlenswert, es geht jetzt ums Essen, ist ja auch wieder mein Podcast, ne? Da muss immer was zu essen dabei sein. Speziell empfehlenswert, wenn ihr um die Mittagszeit unterwegs seid und irgendeinen Snack to go wollt, dann ist das Smith's Deli absolut empfehlenswert. Dort gibt es Sandwiches und die sind nicht von dieser Welt. Und noch dazu alles vegan. Also das ist wirklich verrückt. Da gehst du rein, es sieht aus wie so ein bisschen, ja, ich glaube, Deli passt eigentlich ganz gut. Du glaubst eigentlich, dass da in der Theke gut viel Fleisch rumliegt. Auch wenn du hinschaust, sieht es auf den ersten Blick nach Pastrami, Roastbeef und Salami aus. Dann schaust du auf die Karte bei den Sandwiches, dann heißen die Godfather Sandwich und so weiter. Du wählst eins aus und ja, turns out, das ist alles vegan. Schmeckt wahnsinnig lecker, ist jetzt nicht super billig, aber das ist nichts in Australien, aber es ist auch nicht wahnsinnig überteuert. Du kannst dich in den Deli nicht reinsetzen, also sie haben keine Tische oder ähnliches, das heißt, es ist echt was to go, aber absolut empfehlenswert, sehr, sehr lecker und ein guter Snack zum Mitnehmen. Der zweite Punkt in Melbourne, abgesehen natürlich von der Innenstadt und diversen Museen und Parkanlagen, die man sich anschauen kann, die lasse ich jetzt hier mal weg, weil wir da hauptsächlich durchgehetzt sind, um irgendwie, weiß ich nicht, wir haben irgendwie die ganze Zeit, glaube ich, innerlich einen Ort gesucht, wo es nicht so verraucht ist. Den findest du halt natürlich nicht, wenn riesige Buschfeuer quasi der Grund dafür sind. Aber deswegen lasse ich die erstmal weg und empfehle euch was auch direkt am Strand ist, weil tatsächlich am Strand an der Küste ist es ein bisschen besser. Dort geht einfach auch, dort zieht einfach auch die Meeresluft durch und da hast du das Gefühl, du kannst wieder ein bisschen durchatmen. Wenn der Sonnenuntergang dann quasi nicht mehr weit weg ist, dann empfehle ich euch mal schnell in die Straßenbahn zu hüpfen und nach St. Kilda zu fahren und dort den Pier raus zu spazieren. Denn jeden Abend vor Sonnenuntergang oder bei Sonnenuntergang kommt dort die Pinguinkolonie vom täglichen Fischfangen zurück und watschelt dann mal so gemütlich in die Felsen und Steine unterm Pier. Und das ist wirklich sehenswert, weil du stehst da bei 35 Grad Hitze und das Letzte, was du dir erwartest, sind Pinguine. Aber da watscheln halt Pinguine an dir vorbei. Und was auch für Australien sehr speziell ist, das ganze Spektakel ist gratis, richtig. Das heißt, auch hier könnt ihr quasi ohne irgendeinen Eintritt zu zahlen, was Cooles euch anschauen. Nach dem Sonnenuntergang bei St. Kilda waren wir bereit, die Stadt dann zu verlassen und auch echt diesem Rauch zu entkommen. Klar war dann relativ schnell für uns die klassische Touristenroute entlang der Küste, also quasi um dieses Eck im Osten des australischen Kontinents, dann wieder rauf nach Sydney, was wir eigentlich gerne gemacht hätten. Das konnten wir nicht nehmen, denn dort brennt einfach alles. Und nochmal entweder Straßensperre oder brennende Augen, weil der Rauch so dick ist, das wollten wir nicht. Also haben wir gegrübelt, was sollen wir mit unserer verbleibenden Woche, die uns im Campervan an sich geblieben ist, jetzt noch machen? Und die Antwort war dann, was sonst? Na, nochmal Outback, weil dort hat es uns auch wirklich gut gefallen. Unser Trip hat uns also nochmal in die pure Natur, ins Landesinnere geführt. Genauer gesagt war unser Ziel dann als erstes Wyangala. Für alle, die wissen, wie man es wirklich ausspricht, okay, bitte belehrt mich. Man schreibt es W-Y-Angala und für mich ist es Wyangala. Aber in Australien bin ich es mittlerweile gewöhnt, dass man Dinge anders ausspricht, als ich es mir denke. Kleiner Tipp, im Norden von Australien gibt es einen Ort, der geschrieben nach Cairns aussieht. Tja, die Australier sagen Cairns dazu. Also wie Can und ein S dran. Also, ja. Ja, nach Wyangala hat uns also unsere Route geführt und zwar dort, genauer gesagt, ans Ufer eines riesigen Stausees. Der Ort hat eigentlich nur eine Handvoll Einwohner und auch der nächste Supermarkt ist mit dem Auto eine gute Stunde entfernt, aber die Landschaft ist ein Wahnsinn. Am Ufer des Stausees gibt es so 2 oder 3 große Campingplätze und wir haben uns dann für den Wyangala Waters Inland Waters Park entschieden. Und das war auch genau die richtige Entscheidung. Das war ein riesiges, sehr, sehr naturbelassenes Areal, wo echt nur vereinzelt Leute gecampt haben. Und hunderte von Kangaroos und kleinen Hasen haben einfach morgens und abends neben unserem Campervan gemütlich gegrast. Also das war wirklich... Das war sehr speziell und sehr idyllisch. Da ist man sich schon vorgekommen wie im Disney-Film, wenn man in der Früh die Tür aufgemacht hat. Was kann man jetzt dort machen? Wir haben erstmal die Zeit irgendwie genutzt, um ein bisschen zu entspannen. Man kann am Ufer des Stausees spazieren gehen oder auch joggen gehen. Das haben wir sehr viel gemacht. Man kann auf den eigentlichen Staudamm auch raufspazieren. Und es gibt viele kürzere und längere Wanderwege, die dort durch die leicht hügelige Landschaft führen. Und da kann man so ein bisschen das Umland des Campingplatzes erkunden. Wir haben es uns dann noch zusätzlich zur Aufgabe gemacht, den einzigen Staat innerhalb Australiens zu suchen. Sein Name ist Atlantium. Prinzipiell ist Atlantium einfach eine verrückte Idee von einem Australier gewesen. Der hat ein Stück Land geerbt und hat irgendwie als Kind oder Jugendlicher schon gesagt, das ist sein Staat und er ist the Emperor of Atlantium. Und wer von Atlantium noch nichts gehört hat, der kann das gerne mal googeln oder auch bei mir dann am Instagram-Kanal vorbeischauen unter schrittweise.weltreise. Er hat uns nämlich, also His Highness, the Emperor of Atlantium, hat uns die Erlaubnis gegeben, dass wir uns in seinem Freistaat ein wenig umschauen. Das Ganze ist mit dem Auto circa eine Dreiviertelstunde bis Stunde von Wyangala entfernt. Man fährt da wirklich über die wildesten kleinen Landstraßen, wo einem ständig Kängurus über den Weg laufen und man echt ein bisschen aufpassen muss. Also ich glaube, obwohl man so 80 bis 100 km/h auf den Landstraßen angeblich fahren darf, sind wir dann effektiv immer nur 50 gefahren oder noch langsamer, weil die Kangaroos halt allgegenwärtig waren. Und also da braucht man dann schon mal ein Stückchen dorthin. Ganz abgesehen davon ist das auch eine Ecke des Landes, wo ich sagen muss, da gab es einfach null Handyempfang. Also wo wir zum Teil wirklich im gefühlt äußersten Outback Handyempfang hatten, hatten wir dort wirklich null, also nicht mal annähernd irgendwas. Also wenn da was passiert, musst du darauf hoffen, dass bald ein Auto kommt und dir hilft. Und aber es ist eigentlich auch ganz spannend gewesen. Da haben wir uns den Weg quasi durch den Busch gebahnt, durch diese kleinen Landstraßen, bis nach Atlantium und haben uns dort umgeschaut. Das war sehr, sehr witzig. Man kann übrigens auch in Atlantium eine Staatsbürgerschaftsurkunde beantragen. Das kann man online machen und ein Formular ausfüllen und dann ist man Staatsbürger von Atlantium. Das werden wir noch machen, das haben wir in Australien dann nicht gemacht. Aber es ist sehr witzig. Es gibt übrigens auch eine Doku darüber. Also Atlantium finde ich sehr, sehr sympathisch und es war sehr witzig. Also schaut gerne am Instagram-Kanal vorbei, da werde ich dann die Fotos posten. Ja, nach einigen wirklich ruhigen Tagen in der Natur und in Atlantium sind wir dann doch allmählich wieder Richtung Sydney aufgebrochen, sind dann ein bisschen in die Puschen gekommen, so okay, ja, jetzt geht's auf Richtung Stadt. Unsere Route hat uns dann noch ein letztes Mal über Tümmet geführt. Wer den letzten Podcast gehört hat, die letzte Folge, der weiß, dass Tümmet auch unsere erste Station war, als wir unseren Campervan abgeholt haben in Sydney. Ist so circa 4 Stunden von Sydney entfernt, liegt ein bisschen im Inland. Und ja, wir haben uns eigentlich gefreut, wieder auf denselben Campingplatz zurückzufahren, wo auch unsere Reise begonnen hat. Und da noch ein bisschen ja, zu chillen, auf gut Neudeutsch. Allerdings, ja, lag mittlerweile auch Tümmet dicht verpackt in Rauchschwaden. Das heißt, auch da hat irgendwie der Wind gedreht. Und das war auch ganz speziell, das irgendwie zu sehen. Also auf diesem Campingplatz gab es eine Campküche. Und weil die Feuer relativ nah an Tümmet sogar schon waren, hat der Campingplatz quasi in dieser Campküche eine Stelle eingerichtet, wo die ganzen Feuerwehrmänner und Helfer für die Feuer quasi hinfahren können und gratis essen können und so weiter. Also es wurden dann Kühltruhen und Kühlschränke extra hingestellt, wo dann drauf gestanden ist, das ist nur für Fireworkers und so weiter. Und da konnten sie sich dann stärken und sie haben auch extra so Cabins freigemacht, die nur für die Fireworkers reserviert waren, damit sie dort einfach schlafen können, mal 2-3 Stunden und dann wieder in den Dienst fahren können zu den Buschfeuern. Also da ist es dann sehr, sehr real geworden, das Ganze. Gott sei Dank hat der Wind dann gedreht und dann hatten wir eigentlich noch eine schöne Zeit in Tümmet. Aber ja, also es war dann doch sehr real. Also da sind jeden Tag die Feuerwehrleute gekommen, waren total fertig, haben gegessen, haben sich hingelegt, sind wieder ins Feuer gefahren und, keine Ahnung, haben 3 Stunden geschlafen. Also die haben wirklich eine arge Zeit dort und einen unvorstellbar schweren Job, meiner Meinung nach. Und für alle, die sich jetzt nach diesen Erzählungen vielleicht fragen, ja, sollte ich dann vielleicht jetzt mal nicht nach Australien fliegen oder soll ich meinen Urlaub oder meine Reise, die ich dorthin schon gebucht habe, stornieren? Da kann ich wirklich nur sagen, nein, mach das nicht. Das ist absolut nicht notwendig. Wie immer auf Reisen gilt einfach das Prinzip des Hausverstandes sozusagen. Das heißt, fahrt nicht bewusst in Gebiete, wo es brennt, einfach weil ihr sensationsgeil sein wollt, sondern informiert euch vorab, wo sind die Feuer, wo sind keine Feuer, wo ist was unter Kontrolle, wo ist was nicht unter Kontrolle. Versucht, die Gefahrengegenden zu meiden und da auf keinen Fall das Auffangnetz, das für die dortigen Bewohner geschaffen wurde, zusätzlich zu strapazieren. Das heißt, ich glaube, den einzigen Fehler, den man als Reisende oder Reisender machen kann, wenn man in Australien ist und es ist gerade Bushfire-Season, ist bewusst dorthin zu fahren, wo es gerade problematisch ist und dann quasi die Feuerwehr und diese ganzen Hilfseinrichtungen sozusagen noch zusätzlich zu belasten, weil sie noch eine Person mehr sozusagen durchfüttern müssen auf gut Deutsch oder noch eine Person mehr in irgendeinem Notlager unterbringen müssen als eigentlich quasi notwendig, weil wir als Reisende können uns meistens aussuchen, wo es hingeht und können viel flexibler sein als die Leute, die dort wohnen, die einfach ihr Haus dort stehen haben und das Feuer kommt und dann müssen sie evakuiert werden. Und ja, da muss man nicht noch ein zusätzliches Obstacle oder Burden sozusagen sein. Ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Spannenderweise, als wir zurückgekommen sind aus Australien, ich folge natürlich vielen australischen Instagrammern und Ähnlichem und da haben wirklich alle aufgerufen, dass es ganz, ganz schlimm ist für die australische Wirtschaft, weil Australien, also ein Großteil des BIPs sozusagen, kommt aus dem Tourismus für Australien und durch die Buschfeuer gab es halt so eine Panik und so eine Hysterie und es wurden ganz viele Aufenthalte gecancelt und ganz viele Regionen haben wahnsinnig Probleme, weil wenn es bei uns Winter ist, ist bei denen Hochsaison. Und nicht nur die Touristen von außerhalb des Landes, sondern auch die australischen Touristen sozusagen sind in vielen Gebieten ausgeblieben. Und es gibt wahnsinnig viele Kampagnen jetzt mittlerweile schon, wo sie sagen, bitte kommt her, es ist sicher, es ist schön hier, hier brennt es nicht und so weiter. Wir brauchen unsere Touristen. Ne? Das ist natürlich jetzt auch wieder ein Marketing-Gag sozusagen, diese Kampagnen, aber es ist tatsächlich so. Also man kann Australien problemlos bereisen, man muss es mit Menschenverstand machen, man muss ein bisschen flexibel bleiben. Ja? Also man darf halt dann nicht wahnsinnig traurig sein, so wie bei uns, ja? Wenn wir sagen, wir fahren nach Melbourne und wir haben einfach gemerkt, okay, das ist kein Umstand für uns, wir können dort nicht sinnvoll atmen, weil es so verraucht ist, weil der Wind halt gerade falsch geht. Da muss man flexibel sein und darf dann auch nicht irgendwie super frustriert sein, weil man jetzt nicht länger in Melbourne bleiben kann oder so. Dann muss man sich halt umorientieren und was anderes suchen. Und ich glaube, ja, das ist quasi alles, was ich euch raten kann, wenn ihr jetzt einen Australien-Urlaub oder eine Reise dorthin anstehen habt oder überlegt, dorthin zu fliegen. Prinzipiell kann ich euch natürlich raten, wenn ihr noch nicht gebucht habt, dass ihr vielleicht quasi wechselt und nicht plant in unserem Winter sozusagen, also im Dezember, Jänner, Februar, dorthin zu reisen, sondern eher, wenn es bei uns Sommer ist. Ja. Es ist der australische Winter in Anführungsstrichen, aber schon jemals gesehen, wie irgendwelche Strände verschneit sind in Australien? Richtig, also es ist noch immer vergleichsweise sehr warm dort und Sommerwetter, wenn es quasi im europäischen Vergleich sozusagen liegt. Das heißt, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber auch in deren Hochsaison kann man gut dort reisen, wie wir das auch gemacht haben. Man muss flexibel sein und man muss den Hausverstand mitbringen und das ist das Wichtigste. Ja, und mit einem weinenden Auge mussten wir dann auch nach dem letzten Wochenende im Campervan zurück nach Sydney. Und das weinende Auge war, weil wir uns schon 3 Wochen lang an unser kleines Schneckenhaus, den Campervan, gewöhnt hatten. Und wir mussten dann den Van gegen eine Airbnb in der Großstadt tauschen. Das war uns irgendwie gar nicht recht zu dem Zeitpunkt. Und obwohl ich mich selbst als Stadtmensch bezeichne, war es einfach nach 3 Wochen im Outback und mit der vielen Ruhe und so für mich gerade völlig unvorstellbar, jetzt 1 Woche lang in einer Metropole wie Sydney dann zu sein und dort irgendwie unsere Bucketlist abzuarbeiten. Das war irgendwie nicht ganz greifbar für mich. Aber wir haben es durchgezogen. Wir haben unseren Campervan zurück nach Sydney buxiert, abgegeben und gegen ein Airbnb getauscht. 1 Woche in Sydney stand uns also bevor und auf der Bucketlist war richtig, richtig viel. Deshalb werde ich auch eine eigene Folge zum Thema Sydney machen. Da wird es um Sydney an sich gehen, da wird es Tipps zum Thema Essen gehen geben, natürlich, was sonst. Da werde ich euch eine ungefähre Abschätzung geben, wie lange man eigentlich für Sydney so einplanen sollte, wenn man das erste Mal dort ist, wie es eigentlich so ist am Bondi Beach, wie man in Sydney rumkommt, was so speziell eigentlich an Sydney ist und vieles, vieles mehr. Das alles gibt es in der nächsten Folge von Schrittweise Weltreise. In der Zwischenzeit sage ich euch vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr eben beim 3. Teil meiner Australien-Serie zum Thema Sydney wieder dabei seid. In der Zwischenzeit könnt ihr mir aber gerne bei Instagram folgen unter schrittweise.weltreise. Dort gibt es nämlich ab jetzt auch die Fotos und Stories vom verrauchten Queenscliff von Melbourne, den Pinguinen in St. Kilda und vom bezaubernden Wyangala mit all seinen Kangaroos. Ich sage euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!